Im Mikrowellenbereich, relativ neu auf dem Gebiet der Interferometer, haben wir die 66 Antennen von ALMA, dem Atacama Large Millimeter Array, in einer entlegenen Hochebene der Anden im Norden Chiles. ALMA ist auf Wellenlängen von Bruchteilen eines Millimeters bis zu mehreren Zentimetern eingestellt und liefert den Astrophysikern damit hochauflösende Informationen über Kategorien kosmischer Aktivitäten, die in anderen Frequenzbändern nicht erkannt werden können, etwa die Struktur kollabierender Gaswolken, während diese sozusagen zum Kreissaal für neue Sterne werden. ALMA steht nicht zufällig in der trockensten Gegend unseres Planeten. Rund 5000 Meter über dem Meeresspiegel und weit über dem Niveau, auf dem die feuchtesten Wolken wabern. Wasser ist sicher prima zum Kochen in der Mikrowelle, aber schlecht für Astrophysiker, weil der Wasserdampf in der Erdatmosphäre die klaren Mikrowellensignale aus der Galaxie und darüber hinaus anknabbert. Diese zwei Phänomene hängen selbstverständlich zusammen. Wasser ist die wichtigste Zutat jeder Nahrung und Mikrowellenöfen erhitzen vor allem Wasser. Nimmt man das zusammen, wird deutlich, dass Wasser Mikrowellenfrequenzen absorbiert. Will man also saubere Beobachtungen kosmischer Objekte, sollte sich möglichst wenig Wasserdampf zwischen dem Teleskop und dem Universum befinden. Deshalb steht ALMA, wo es steht. Am ultrakurzwelligen Ende des elektromagnetischen Spektrums finden wir die hochfrequenten und hochenergetischen Gammastrahlen mit Wellenlängen, die in Pikometern gemessen werden. Nur zur Erinnerung, Pico ist das metrische Präfix für ein Billionstel. Sie wurden im Jahr 1900 entdeckt, allerdings nicht im Weltraum. Dazu kam es erst nach der Anbringung eines Teleskops an Bord des NASA-Satelliten Explorer 11 im Jahr 1961. Jeder, der zu viele Science-Fiction-Filme gesehen hat, weiß, dass Gammastrahlen nicht gesund sind. Am Ende wird man vielleicht zu einem grünhäutigen Muskelprotz oder es wachsen einem Spinnweben aus den Handgelenken. Aber Gammastrahlen lassen sich auch schwer einfangen. Durch gewöhnliche Objektive und Spiegel gehen sie einfach hindurch. Wie also soll man sie beobachten? Im Innenleben des Teleskops von Explorer 11 gab es ein Gerät namens Scintillator. Es reagiert auf ankommende Gammastrahlen mit dem Ausstoß elektrisch geladener Teilchen. Misst man nun die Energien dieser Teilchen, kann man daraus ermitteln, welche Art von hochenergetischem Licht diese erzeugt hat. Zwei Jahre danach unterzeichneten die Sowjetunion, Großbritannien und die USA den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, kurz LTBT, Limited Test Ban Treaty. Damit sollte verhindert werden, dass nuklearer Fallout Orte außerhalb des jeweiligen Testlands verseucht. Dies waren die Zeiten des Kalten Kriegs, als jeder jedem misstraute. Gemäß dem militärischen Diktum »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« brachten die USA eine neue Serie von Satelliten in Stellung, die »Whalers«. Diese sollten nach Ausbrüchen von Gammastrahlung als Folge sowjetischer Atomtests Ausschau halten. Die Satelliten fanden tatsächlich Gammastrahlung, fast täglich sogar. Aber die Russen waren es nicht. Die Strahlung kam aus den Tiefen des Weltalls. Später stellten sie sich als Visitenkarte sporadischer, ferner, gewaltiger Sternenexplosionen im ganzen Universum heraus. Das war die Geburtsstunde der Gammastrahlenastrophysik, einem ganz neuen Studienzweig in meinem Fachgebiet.